Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachgefragt. Ich bin Major David Zeidler. Seit dem 7. Oktober schaut die Welt in den Nahen Osten. Die palästinensische Terrororganisation Hamas hat Israel überfallen und viele fürchten sich vor einer Ausweitung des Konfliktes. Viele in der Community fragen auch, was hat das für Auswirkungen auf den Krieg in der Ukraine? Wir haben heute zu Gast Professor Masala. Er ist Professor für internationale Politik an der Bundeswehr-Universität in München. Herr Professor, Sie sind heute das zweite Mal hier bei uns. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Schönen guten Tag, Herr Major Zeidler.
Herr Masala, wie überrascht waren Sie vom Überfall der Hamas auf Israel?
Ich hole dazu ein bisschen persönlich aus. Ich bin am 7. Oktober aus terminlichen Gründen relativ früh morgens aufgestanden und habe dann während des Kaffeetrinkens so ein bisschen Social Media mit Blick auf die Ukraine durchgesucht und fand dann plötzlich ein Foto, in dem behauptet wurde, dass die Ukrainer einen russischen Panzer zerstört hätten, und habe mir diesen Panzer angeschaut. Und jetzt bin ich jetzt nicht der Panzerfachmann, aber habe beim Ansehen schon gedacht, das ist kein russischer Panzer, das sieht ein bisschen aus wie ein israelischer Panzer. Und habe dann einen Freund gefragt, ob das ein israelischer Panzer sei, und der sagte, ja, das sei ein israelischer Panzer. Und da bin ich erst sozusagen darauf gestoßen, dass da irgendwas passiert ist in Israel. Aber mir war dann auch noch nicht mal klar, in welchem Ausmaße dieser terroristische Anschlag war. Das ist dann erst im Laufe des Vormittags gekommen. Und das hat mich dann schon sehr überrascht. Es ist nicht so, dass man von der Hamas sozusagen nicht erwartet hätte, dass sie Operationen in Israel zur Geiselnahme, zur Tötung von Israelis durchführen. Aber in dem Ausmaße war das bis dato völlig unbekannt.
Und vermutlich auch undenkbar, wenn man die Diskussion in den Medien hört?
Ja, weil man von der Hamas das nicht erwartet hätte. Wenn man sich anschaut, wie die Hamas da vorgegangen ist am 7. Oktober, dann hatte das für die Hamas selber schon eine hohe Komplexität. Also man ist ja gleichzeitig aus der Luft zu Lande und von der Seeseite her vorgegangen. Das kannte man so von der Hamas bisher nicht.
Was bedeutet dieser schreckliche Überfall für Israel und für das gesamte jüdische Volk?
Also zunächst einmal ist es ja so, Israel ist 1948 gegründet worden, aufgrund eines Beschlusses der Vereinten Nationen. Man hat den Juden eine Heimstätte gegeben. Und eine der Lehren, die Israel aus der Shoah, aber generell aus der Geschichte des jüdischen Volkes gezogen hat, ist, man muss immer stark genug sein, um sich alleine verteidigen zu können gegen sämtliche Angriffe. Man vertraut im Prinzip auf keinen anderen, sondern letzten Endes ist man auf sich allein gestellt. Die Hamas hat mit diesem terroristischen Anschlag der Idee der Stärke Israels einen schweren Schlag zugefügt. Gleichzeitig ist es so, dass Israel der Schutzraum für Juden und Jüdinnen weltweit ist. Das heißt, die Idee dieses Staates ist natürlich auch, dass wenn Juden, die irgendwo anders auf der Welt verfolgt werden, die können nach Israel gehen und sind dort sicher. Auch hier ist ein schwerer Schaden zugefügt worden. Und von daher sind die psychologischen Wirkungen dieses Anschlages für Israel, für seine Bevölkerung, für die Juden weltweit nicht zu unterschätzen.
Heißt das, dass alle Maßnahmen, die Israel, die israelischen Streitkräfte jetzt unternehmen, nicht einfach nur eine Verteidigung gegen die Hamas sind, sondern auch der Wiederherstellung dieses Nimbuses der Unverwundbarkeit dienen?
Ja, man muss das so sehen. Es geht Israel auch darum, seine strategische Abschreckung vor terroristischen Angriffen wiederherzustellen. Es geht aber weiter auch darum, in der Region ein starker Staat zu bleiben. Eines der Ziele der Hamas war es ja auch, die Annäherung zwischen arabischen Staaten und Israel, die in den letzten Jahren erfolgt ist, also Stichwort Abraham's Accords, die zu zerstören. Und diese arabischen Staaten haben ihre Beziehungen zu Israel normalisiert, unter anderem auch deshalb, weil sie Israel als einzigen Staat in der Region zutrauen, das iranische Atomprogramm gegebenenfalls militärisch zu zerstören. Sollte also der Nimbus dieser israelischen Stärke jetzt verloren gehen, dann wird das auch Auswirkungen haben auf die Beziehungen zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn und damit natürlich auch auf die Rolle, die zukünftige Rolle des Irans in dieser Region.
Viele in der Öffentlichkeit, in der Weltöffentlichkeit rufen jetzt nach einem Waffenstillstand, nach einem Frieden auch mit den Hamas. Glauben Sie, ein Frieden mit der Hamas ist grundsätzlich überhaupt möglich?
Die Hamas ist eine terroristische Gruppierung, die gegründet wurde mit der Hilfe des Irans und vom Iran bis heute unterstützt wird, deren erklärtes Ziel die Vernichtung Israels ist. Also man muss hier unterscheiden zwischen dem jahrzehntelang schwelenden israelisch-palästinensischen Konflikt und dem Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Die Hamas ist in dem Sinne keine Organisation, die versucht, eine Zwei-Staaten-Lösung herbeizuführen, das heißt für die Palästinenser einen eigenen Staat erkämpft, sondern das Ziel der Hamas ist es, Israel auszulöschen. Das kommt ja in diesem berühmten Spruch From the River to the Sea ja sehr deutlich zum Ausdruck. Wenn man sich das auf einer Karte anschaut, dann gibt es kein Israel mehr, wenn das realisiert ist. Das heißt, es gibt keine politischen Kompromisse und Verhandlungsmöglichkeiten seitens der Israelis aus israelischer Perspektive mit einer Organisation, deren Ziel die Vernichtung Israels ist.
Das heißt, der Ruf nach einer Zwei-Staaten-Lösung ist zurzeit nicht realistisch, solange die Hamas an der Macht ist im Gazastreifen, denn die Hamas möchte keine Zwei-Staaten-Lösung.
Das ist in der Tat richtig. Die Hamas möchte eine Ein-Staaten-Lösung, nämlich ein Palästina ohne Israel. Und damit ist jeder Ruf nach Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas und das Einbinden in eine Zwei-Staaten-Lösung illusorisch, weil ein Akteur, nämlich die Hamas, keine Zwei-Staaten-Lösung will.
Herr Masala, welche Auswirkungen auf die Region im Nahen Osten können wir seit dem Überfall der Hamas denn jetzt schon beobachten?
Die Hamas versucht, die arabische Straße, den Begriff muss man jetzt mal so benutzen, er meint damit sozusagen die arabische Gesellschaft zu mobilisieren für ihre Sache und damit die Regierungen in den arabischen Staaten unter Druck zu setzen, ihre Beziehungen zu Israel zu verändern, Israel zu verurteilen, von Israel abzurücken. Das ist eine Auswirkung, die wir schon gegenwärtig sehen. Wir sehen Massendemonstrationen in vielen arabischen Staaten, die für die Hamas sind, die sozusagen diese Anschläge durchaus begrüßen. Der zweite Punkt ist, wir sehen viele terroristische Gruppen, meist durch den Iran gesponsert, gegründet, finanziert, die jetzt versuchen, auf noch relativ kleiner Flamme in diesen Konflikt einzugreifen. Das heißt, wir sehen Beschuss Israels durch die Hezbollah aus dem Libanon. Wir sehen terroristische Gruppen, die in Syrien tätig sind und mit dem Iran verbunden sind, die amerikanische Einrichtungen angreifen. Das heißt, viele Akteure versuchen hier sozusagen ihr eigenes Süppchen zu kochen und in diesen Konflikt einzugreifen, wenngleich auch noch auf einer niedrigen Schwelle.
Sie sprachen Massendemonstrationen an, die erleben wir ja nicht nur in der arabischen Welt, sondern auch sogar bei uns in Europa, auch in Deutschland, in Berlin, auf deutschen Straßen. Wie schätzt Sie das ein?
Also es ist schon relativ überraschend, wie stark diese antisemitischen Demonstrationen weltweit sind. Es ist ja nicht nur so, dass sie in Europa stattfinden. Wir erleben das ja auch in den USA. Wir erleben das ja auch in Russland. In Dagestan hat ein Mob versucht, einen Flughafen zu stürmen, weil man gehört hat, dass eine Maschine voll mit Israelis dort gelandet sei. Wir sehen die konkreten innenpolitischen Auswirkungen eines außenpolitischen Konfliktes überall auf der Welt. Und das ist in einer Massivität, Stichwort 100.000 Demonstranten in London, in einer Massivität ungeahnten Ausmaßes.
Sollten wir uns davor fürchten?
Fürchten sollten wir uns davor nicht, aber wir sollten uns gewahr werden, dass der Antisemitismus weltweit sehr, sehr stark verbreitet ist und wir eigentlich diesen Antisemitismus deutlich unterschätzt haben. Wir sehen ja auch, dass Häuser von Juden und Jüdinnen irgendwo in Europa mit Davidsternen markiert werden, dass Menschen, die auf solchen Demonstrationen, die pro Hamas sind, zufälligerweise mit einer Israel-Fahne in der Nähe stehen, gejagt werden. Und das, glaube ich, haben wir alles in der Dynamik völlig unterschätzt.
Dass der Bundesverteidigungsminister an der Loyalität zu Israel keine Zweifel gelassen hat, ist bekannt. Oftmals ist in den letzten Jahren und auch jetzt wieder der Begriff Staatsräson gefallen. Wie bewerten Sie diesen Begriff, dass Israels Sicherheit deutsche Staatsräson sei, aus wissenschaftlicher Perspektive?
Naja, zunächst einmal muss man jetzt sagen, woher kommt dieser Begriff Staatsräson? Der kommt aus der Staatstheorie, der lässt sich zurückführen bis auf Machiavelli. Einige sagen sogar noch vor Machiavelli, aber ich nehme jetzt mal Machiavelli als Bezugspunkt. Und letzten Endes heißt der im Kern ja Folgendes: Alles in der Macht Stehende zu tun, um die Existenz eines Staates zu sichern. Das bezieht sich halt sozusagen auf den eigenen Staat jetzt erstmal. Wir haben seit 2008, haben wir ja den Begriff, geprägt durch Kanzlerin Angela Merkel vor der Knesset, dass die Sicherheit Israels Teil der deutschen Staatsräson sei. Den hat sie nochmal 2021 wiederholt, als bei ihrer Abschiedsrede in der Knesset. Und Bundeskanzler Olaf Scholz hat den ja auch vor dem Deutschen Bundestag nochmal sehr klar formuliert. Das bedeutet letzten Endes, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um die Existenz des Staates Israels sicherzustellen. Und das erklärt sich aus unserer Geschichte. Allein die Gründung des Staates Israels ist ja letzten Endes ein Ergebnis des Holocaust. Und den haben wir Deutschen zu verantworten. Und damit haben wir eine besondere Beziehung zu Israel, die andersartig ist als die Beziehungen, die wir zu allen anderen Staaten auf dieser Welt haben, egal wie eng sie sind. Israel ist ein Teil unserer Staatsräson und die Existenz Israels und die Sicherheit Israels darf aus einer deutschen Perspektive nicht verhandelbar sein, sondern ist gegeben. Und das ist sozusagen, was in dem Begriff die Sicherheit Israels ist Teil deutscher Staatsräson enthalten ist.
Was bedeutet das jetzt konkret?
Was das konkret bedeutet, ist eine politische Entscheidung, die in der konkreten Situation, je nachdem, wie die Lage in Israel von der Politik entschieden werden muss.
Herr Masala, während die Welt in den Nahen Osten blickt, läuft der russische Angriffskrieg in der Ukraine weiter. Gibt es einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Konflikten?
Es gibt keinen Zusammenhang dergestalt, dass sozusagen Wladimir Putin oder wer auch immer jetzt als Ablenkung der Hamas befohlen hat, diesen terroristischen Angriff auf Israel durchzuführen. Aber wenn Sie mir erlauben und ich das Bild ein bisschen weiterziehe, haben wir den Konflikt zwischen der Hamas und Israel. Wir haben aber auch im letzten halben Jahr eine Sahelzone, die völlig kollabiert ist. Wir hören von dem Secretary of State Anthony Blinken, dass Aserbaidschan versucht sein könnte, Armenien nochmal anzugreifen. Und wir haben in den letzten Wochen gesehen, wie die Chinesen den Philippinen die Daumenschrauben militärisch angelegt haben in Asien. Wir haben also eine Situation, in der viele Akteure glauben, dass die Aufmerksamkeit der USA, vor allen Dingen der USA, völlig auf diesen russischen Aggressionskrieg gelenkt ist und die Unterstützung der Ukraine und sie dieses strategische Vakuum dann ausnutzen können, um ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Insofern besteht ein Zusammenhang zwischen dem russischen Aggressionskrieg und vielen Entwicklungen, die wir jetzt gegenwärtig in der internationalen Politik beobachten können.
Und dürfte es Russland entgegenkommen, dass sich die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit verschiebt?
Ich glaube, im Kreml ist man sehr froh darüber, weil wir ja sehen, wie schnell vor allen Dingen die Vereinigten Staaten, auch die Europäer, aber vor allen Dingen die Vereinigten Staaten, sich um diesen Konflikt im Mittleren und Nahen Osten gekümmert haben und wie die Weltöffentlichkeit jetzt praktisch ihre Augen auf dem Gazastreifen hat und ein bisschen dieser russische Angriffskrieg aus dem Fokus des internationalen Interesses, der internationalen Aufmerksamkeit geraten ist. Das, glaube ich, kommt Putin sehr gelegen.
Kommt Putin nicht auch sehr gelegen, dass die USA Israel Waffen liefert und möglicherweise deswegen weniger für die Ukraine zur Verfügung stehen wird? Ist das so?
Ich glaube, das ist letzten Endes das, worauf Putin hofft. Joe Biden hält dagegen und macht sehr deutlich, sozusagen, dass es keinen Unterschied gibt zwischen der Unterstützung, die die Amerikaner für Israel leisten, und der Unterstützung, die die Amerikaner für die Ukraine leisten. Aber wir sehen in den USA ja schon die ersten Risse in dieser Ukraine-Unterstützung. Während man darauf bauen kann, dass die Unterstützung Israels von beiden Parteien, also den Republikanern und den Demokraten, vorbehaltlos ist, gilt das ja nicht mehr für die Unterstützung der Ukraine. Wir sehen bei den Republikanern schon die ersten Kongressabgeordneten, die darauf hinweisen, dass man jetzt die Unterstützung für Israel verdoppeln sollte, zu Lasten der Unterstützung für die Ukraine. Das heißt, wir wissen noch nicht, wie dieser Prozess sich letzten Endes entwickeln wird. Aber die berechtigte Annahme Putins ist es sicherlich, dass über diese Unterstützung für Israel die Unterstützung für die Ukraine nachlassen wird.
Russland hat Vertreter der Hamas in Moskau empfangen. Spielt Putin sich hier als Vermittler auf?
Nein, Putin spielt sich nicht als Vermittler auf. Putin hat sich sehr eindeutig sozusagen auf die Seite der Hamas geschlagen. Das zeigt sich in der sehr harten Verurteilung der israelischen Reaktion auf diese terroristischen Angriffe durch die Russische Föderation. Das zeigt sich durch das Empfangen dieser Hamas-Delegation in Moskau. Das heißt, Putin will hier kein Vermittler sein, sondern Putin versucht diesen Konflikt, also den Konflikt zwischen Israel und der Hamas, dazu zu nutzen, seine Politik, die er seit einem Jahr betreibt, nämlich Russland ist der Führer oder die Führerin der antikolonialen Bewegung weltweit, hier noch zu intensivieren und zu stärken.
Aber inwiefern passt die Zusammenarbeit Russlands mit einer islamistischen Organisation wie die Hamas?
Hier muss man unterscheiden zwischen sozusagen der Befürchtung, die Russland hat mit Blick auf islamistische Bewegungen in seinem eigenen Land und im unmittelbaren Umfeld, was Russland überhaupt nicht gutiert, und die Unterstützung islamistischer Bewegungen außerhalb Russlands, die dazu dient, das Ziel zu verfolgen, halt im Prinzip das internationale System zu verändern und die Macht und die Position der Vereinigten Staaten zu schwächen. Von daher gilt hier der alte Satz, der Feind meines Feindes ist mein Freund.
Welche Interessen verfolgt Russland im Nahen Osten?
Also Russland hat zwei große Interessen im Nahen Osten. Das eine ist die Partnerschaft mit dem Iran. Wir dürfen nicht verkennen, und hier ist der Link zu der Ukraine wieder. Der Iran ist das Land, das Russland mit Drohnen beliefert, die es dann in der Ukraine einsetzt. Und gleichzeitig ist Russland ja massiv in Syrien präsent, auch mit eigenen Truppen. und hat da aus seiner Perspektive wichtige geostrategische Interessen. Ich glaube, dass Russland froh ist über die Eskalation des Konfliktes, so wie sie momentan stattfindet, weil die Weltöffentlichkeit sozusagen jetzt in den Mittleren und Nahen Osten guckt und nicht mehr in die Ukraine. Aber Russland selber kein Interesse hat an einer unkontrollierten Eskalation in dieser Region. Das heißt, einer Situation, in der gegebenenfalls der Iran auch noch aktiv in diesen Konflikt eintreten würde, in der Syrien eine Rolle in diesem Konflikt spielt, weil dann russische Interessen massiv gefährdet werden.
Sie sprachen vorhin die Vielzahl der Konflikte und Interessenskonflikte weltweit an, die wir derzeit haben. Deutschland unterstützt Israel, Deutschland unterstützt weiter uneingeschränkt die Ukraine. Wir stationieren dauerhaft eine Brigade an der NATO-Ostflanke in Litauen. Wird Deutschland nicht immer weiter in internationale Konflikte hineingezogen?
Nein, ich glaube, es gibt keinen Automatismus, in Konflikte hineingezogen zu werden. Das ist eine politische Entscheidung. Und wenn wir uns letzten Endes die Politik der Bundesregierung anschauen, im Bereich der Verteidigungspolitik, dann ist die Priorität sehr klar. Die Priorität liegt gegenwärtig auf Landesverteidigung und Bündnisverteidigung. Sie liegt auf, und das betont der Minister, aber auch der Bundeskanzler ja immer wieder, auf die dauerhafte Unterstützung der Ukraine. Ich zitiere jetzt ganz einfach das Schlagwort as long as it takes, also solange es braucht. Das ist momentan alles nicht spektakulär, weil es sozusagen im Maschinenraum stattfindet, genauso wie die Stationierung der Brigade in Litauen. Das ist nicht besonders spektakulär, aber da liegt eindeutig unser Schwerpunkt drauf. Israel ist davon dann nochmal eine Ausnahme, weil Israel ein Teil der deutschen Staatsräson ist. Deswegen erklärt sich auch hier die Unterstützung Israels. Alles andere ist eine politische Entscheidung und ist eigentlich nachrangig der Landes- und Bündnisverteidigung. Und von daher, wir lassen uns in Konflikte nicht reinziehen. Wir engagieren uns dort oder unterstützen dort aus unseren ureigensten politischen Interessen.
Die Verschärfung der Sicherheitslage ist dennoch weltweit wahrzunehmen. Welche Konsequenzen sollte denn Deutschland jetzt ziehen aus diesen sich verschärfenden sicherheitspolitischen Situationen?
Ich glaube, was wir sehen, vor allen Dingen mit Blick auf den Konflikt zwischen Israel und der Hamas, ist, wie sehr diese Konflikte auch innenpolitische Dimensionen haben. Also wir sehen hier die Proteste, die gewaltsamen Proteste, die stattfinden in Berlin und anderen Städten in der Bundesrepublik Deutschland. Wir sehen den explodierenden Antisemitismus, der hier stattfindet. Das heißt, wir müssen realisieren, dass diese Konflikte, die irgendwo, ich sag mal, in Entfernung von uns stattfinden, immer auch eine innenpolitische Dimension haben. Und die Lehre, die man daraus ziehen muss, ist, dass wir ganz einfach nicht nur an dem Instrument Bundeswehr arbeiten, um das, wie der Minister sagt, kriegstüchtig zu machen, sondern dass wir vor allen Dingen unsere Gesellschaft wehrhaft machen. Das heißt, dass wir ein Bewusstsein in unserer Gesellschaft schaffen, dass wir halt nicht in einer großen Schweiz leben, dass diese Konflikte, egal wo sie stattfinden, immer auch eine konkrete Auswirkung auf uns innenpolitisch haben können. In diesem Fall jetzt mit der Hamas sind es halt diese ganzen Pro-Hamas-Proteste, die wir haben. Aber wenn wir uns im Mittleren und Nahen Osten ansehen, dann ist es auch die Frage von Öl. Dann ist es auch die Frage des Suezkanals. Wir sind eine exportabhängige Nation. Wenn der Suezkanal dicht gemacht werden sollte von feindlichen Kräften, dann werden wir hier sozusagen viele Güter nicht mehr bekommen, die wir von irgendwelchen Teilen der Welt erhalten. Wir werden aber auch nicht mehr so viel exportieren können, weil wir nicht mehr durch den Suezkanal gehen können. Das heißt, wir müssen realisieren, dass wir keine Schweiz sind, die sich aus allem heraushalten kann, sondern dass alles auch eine Auswirkung auf uns hat. Und wenn das die Gesellschaft realisiert, dann ist die Basis dafür gelegt für das, was der Minister fordert, nämlich Wehrhaftigkeit, das Bewusstsein darüber, dass wir in einer besonderen Staatsform leben, nämlich der Demokratie, die vielleicht viele Mängel hat, aber immerhin besser ist als alles andere, was auf dieser Welt existiert und dass es wert ist, diese Demokratie zu verteidigen.
Herr Marsalla, vielen Dank für Ihre Einschätzung der Lage und die klaren Worte. Schön, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen, Herr Major.
Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war nachgefragt. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Abonnieren Sie unseren Kanal auf YouTube oder folgen Sie uns auf bundeswehr.de. Machen Sie es gut.